Wir sind heute Morgen bei dem zweiten Thema angelangt. Ich habe wieder einiges vorbereitet für euch. Es geht zuerst um die Rolle des Mannes, dann um die Rolle der Frau. Und wir lesen dazu Epheser 5, Vers 23 und 1. Korinther 11, Vers 3. Epheser 5, Vers 23, oh, jetzt muss ich schauen. Also, das ist ja eine sehr bekannte Stelle. Ich lese schon von Vers 22 weg. Frauen, werdet den eigenen Männern untergeordnet, wie dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Retter des Leibes. Und 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt einer Frau, der Mann, Christi Haupt, Gott. Also diese zwei Stellen seien hier an den Anfang gestellt. Das Hauptsein des Mannes in der Heiligen Schrift kann man hier in einigen Punkten unterteilen, die auch von der Bibel her leicht herausgearbeitet werden können. Zum einen einmal ist der Mann als Haupt ist er ein Leiter. Ein Leiter ist einer, der vorangeht. Das heißt, der Mann hat in Gottes Wort, in Gottes Augen, hat er die Aufgabe, über Ziele nachzudenken. Überhaupt soll er vorausdenken. Das tut er ja auch. Das liegt ihm auch leichter. Gott hat ihn hier begabt, den Mann, dass er gerne in die Ferne blickt. Deshalb ist das ist hier auch wichtig für die Ehe. Planen, Initiative ergreifen, dass irgendetwas geschieht, das liegt beim Mann. Das soll er nicht einfach der Frau überlassen. Mach irgendwas mit den Kindern, sondern der Mann soll dafür sorgen, dass etwas geschieht. Da muss er sich Zeit nehmen. Vorangehen, auch positive Kontrolle üben, in dem Sinn, wenn irgendwelche Regeln, die vielleicht in der Familie mit den Kindern durchgeführt werden sollen oder so, er muss schauen, ob funktioniert es oder funktioniert es nicht. Interessant ist, wenn man einige Bibelstellen betrachtet, wie Gott sich selber an dieses hält. Ja, zum Beispiel in Matthäus 2, Vers 13, da lesen wir, dass der Herr dem Josef sagt in der Nacht durch einen Traum, er soll nach Ägypten ziehen. Nimm das Kind und seine Mutter und zieh nach Ägypten hinab, ja, denn es ist Gefahr. Gott wendet sich nicht an Maria. Und es ist dann so, Josef in der Nacht noch nimmt die Sachen, nimmt die Maria und das Kind und sie ziehen nach Ägypten. Also er fragt nicht die Frau, was meinst du, sollen wir tun oder sollen wir es nicht tun? Oder, ja, er handelt hier, er geht voran, er weiß, das ist jetzt zu tun. Da wird Maria gar nicht gefragt in dem Sinn. Ja, er sagt, das ist jetzt dringend wichtig, das müssen wir jetzt machen. Und Maria unterordnet sich, sie zieht mit, obwohl das sehr schwierig war, mit sehr viel Aufwand verbunden war. Also Gott wendet sich da an den Mann, nicht an die Frau. Natürlich gibt es einige Bibelstellen, wo Gott sich an die Frau wendet. Zum Beispiel bei Simson, da kommt Gott zuerst zur Frau. Aber das war natürlich, hatte er seinen Grund, denn diese Frau sollte schwanger werden und es wird ihr gesagt, was sie mit dem Simson machen soll. Aber was macht sie? Sie geht zum Mann. Und dann, was macht der Mann? Der möchte sich vergewissern, ob das wirklich so ist oder ob die geträumt hat oder was. Ja? Und dann geschieht es so, dass Gott dem Mann die Vergewisserung gibt. Ja? Der Engel erscheint noch einmal und dann ist der Mann dabei. In Richter Kapitel 13, bei Simson, Manoah. Also Gott selber wendet sich an den Mann. Und auch im Sündenfall, in der Erzählung oder in der Geschichte, Berichterstattung über den Sündenfall, da sehen wir, wie Gott den Mann zuerst zur Rechenschaft zieht. Das heißt, den Mann zuerst anspricht. Ja? Er sagt nicht, wo bist du, Eva? Eva, wo bist du? Nein, er sagt, Adam, wo bist du? Also, er wendet sich an den Adam. Also, der Mann trägt hier eine besondere Verantwortung. Das war ja auch in der Schöpfungsordnung so, das haben wir gestern auch schon gesehen. Gott erschafft zuerst den Mann, dann gibt Gott dem Mann einige Anordnungen, was zu tun ist, den Garten zu bebauen und so weiter. Und dann sagt er ihm auch vom Baum des Lebens und von dem Baum der Erkenntnis. Und der Mann gibt es dann weiter an die Frau. Also diese Worte Gottes über den Baum der Erkenntnis sind ja an Adam gerichtet. Ja. Und dann erst wird die Eva erschaffen, in 1. Mose 2. Und nachher sagt Adam der Eva das Wort Gottes weiter. Er gibt ihr weiter, was Gott gesagt hat. Und klar, wir wollen uns daran halten. Also der Mann ist dann hier das zweite, ist Lehrer. Der Mann ist nicht nur Leiter, er ist auch Lehrer. Das heißt, er ist zuerst verantwortlich für das Wort Gottes und er soll es auch weitergeben. Als Lehrer spricht er. Der Mann ist nicht ein Schweigender. Ein Mann soll sprechen. Das muss uns Männern gesagt werden, weil wir Männer, wir lassen lieber die Frauen sprechen. Die Frau hat ja eine besondere Begabung, das wissen wir. Die Frau gibt die Muttersprache den Kindern weiter, nicht die Vatersprache. Die Muttersprache ist es. Ja. Und die Frau ist besonders begabt im Sprechen und ist sehr schnell im Sprechen. Ihr kommen schneller die Wörter an die richtigen Wörter. Sie trifft das alle. Sie ist da viel besser, weil Gott ihr hier diese Aufgabe gegeben hat, zu sprechen mit den Kindern. Überhaupt, sie hat viel zu tun mit Sprechen. Aber der Mann trägt die Verantwortung und er muss sprechen, er muss lehren, er soll nicht schweigen. Er soll auch sagen, was los ist, was er tut, was er vorhat. In einer Ehe, einer hat mir erzählt, die Ehefrau war ganz durcheinander, weil die junge Ehefrau, weil der Mann, der ging an die Arbeit und hat ihr nicht gesagt, was er macht. Er war ein Landwirt. Und dann hat er gesagt, da musste ich lernen, meiner Frau sagen, was ich tue. Was ich vorhabe, ja, damit sie irgendwie im Bilde ist. Ja. Und eine Frau soll dann ruhig auch dem Mann sagen, könntest du mir sagen, was du vorhast? Ja. Was tust du? Die möchte sich ja identifizieren mit ihrem Mann. Sie möchte sich selber definieren in ihrer Beziehung zu ihrem Mann und dann muss sie wissen, was der Mann tut. Es ist also wichtig, dass wir Männer sprechen. Sprechen, was wir tun, aber auch sprechen, was zu tun ist. Und vor allem das Wort Gottes, der Mann ist verantwortlich, das Wort Gottes in den Raum zu stellen. Gott hat gesagt, also natürlich ist jeder Mensch, ist jede Frau auch für sich verantwortlich, zu schauen, was die Bibel sagt. Aber der Mann hat hier eine besondere Verantwortung. Also schauen wir, dass wir mit unseren Frauen stille Zeit machen oder dass wir mit unseren Frauen die Bibel lesen. Jeder macht für sich stille Zeit, jeder hat für sich eine Beziehung zu Gott. Aber der Mann hat zusätzlich die Aufgabe, noch auszutauschen, weiterzugeben. Auch schauen, was hat die Frau gelesen. Und es ist gut, wenn man auch manchmal über die Predigt spricht, über Dinge spricht, die man im Wort Gottes oder durch Predigen gehört hat, die aus dem Wort Gottes kommen. Das Wort Gottes in den Raum stellen. Ich habe hier aufgeschrieben, die Schöpfung ist so aufgebaut, dass alles, was geworden ist, durch Sprechen entstanden ist. Gott sprach und es ward. Und also Information kam von Gott und dann ist etwas geworden. So ist die ganze Schöpfung entstanden. Und in der Ehe ist es auch so. Gott spricht etwas über die Ehe. Gott spricht etwas über die Familie. Und wie wird was Gutes aus unserer Ehe und aus unserer Familie? Indem wir das Wort Gottes betrachten. Das Wort Gottes muss in den Raum gestellt werden. Und muss studiert werden. Und der Mann hat die erste Verantwortung. Ja. alles soll durch das Wort Gottes kommen. Also eine gute Ehe wird durch das Wort Gottes. Als drittes hier, C, klein C, er ist ein liebender Diener. Der Größte unter euch sei euer Diener, der Größte überhaupt wurde wie ein Diener, der Herr Jesus Christus. Und wir als Haupt, wir Männer als Haupt, wollen ja auch der Größte sein, oder? Dann sollen wir eben auch dienen. Wir sollen ja auch der Größte in der Familie sein. Dann sollen wir eben als solche sollen wir dienen. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Matthäus 23, Vers 11. Und auch hier gilt, in der Ehe gilt auch, was Paulus allen Christen sagt, einer achte den anderen höher, dann gilt auch für den Mann, dass er die Frau höher achtet. Das heißt, dass er ihr Wert gibt, dass er sie hochachtet, sie schätzt. Nicht eine Atmosphäre von Angst und Misstrauen verbreiten. Ich bin hier der Chef und was ich sage, das geschieht. Punkt, aus, basta. Nicht so, sondern führen durch Vertrauen vermitteln und Ermutigung. Es gehört auch zum Dienen. Die Frau tut sehr viel, wo sie ermutigt werden muss. Und der Mann muss auch schauen, ist sie überfordert oder nicht. Da muss er schauen. Viele Frauen überfordern sich selber, überbürden sich. Sie bürden sich zu viel auf und dann gibt es Probleme. Da muss der Mann auch schauen. Gespräch ist hier wichtig. Die Menschen sollen wir lieben wie uns selbst, sagt der Herr Jesus. Die Brüder sollen wir lieben, wie Christus uns geliebt hat. Liebt einander, wie ich euch liebte. Und die Ehefrau sollen wir lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Hat ein Bruder Ralf Schellis hat es gesagt. Sehr gute Zusammenstellung hier. Die Liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, da kommen wir jetzt drauf hin. Also das Zweite, das der Mann tut als Haupt, ist er zugleich der Retter und Bewahrer seiner Frau. Woher weiß ich das? Jetzt lesen wir Epheser 5. Vers 23 noch einmal, Epheser 5, Vers 23, da haben wir gelesen, dass der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde und er ist der Retter des Leibes. Hier bezieht sich Paulus auf das Bild, also hier verwendet Paulus ein Bild, ein doppeltes Bild. Einerseits Christus, das Bild Christus und die Gemeinde als Ehebild. Andererseits Christus und die Gemeinde als Leib. Christus das Haupt und die Gemeinde der Leib. Aber Paulus spricht hier im Zusammenhang, spricht er über Ehe. Und er nimmt, zieht das Bild von Christus und der Gemeinde, zieht er in die Ehe hinein. Oder das Urbild von Christus und die Gemeinde verwendet er an auf das Abbild, das Mann und Frau. Das haben wir gestern besprochen. Das Urbild ist Christus und die Gemeinde. Das Abbild ist die Ehe. Und da sagt es, heißt es dann Vers weiter unten, was war das? Vers 28 und 29. In dieser Weise haben die Männer ihre Frauen zu lieben wie ihre Leiber. Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihre Leiber. Und jetzt vorher haben wir gelesen, Christus ist der Retter seines Leibes. Und wie ist das im physischen Leib? Vers 28, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern ernährt und pflegt es, so wie auch der Herr die Gemeinde. Also hier haben wir diese zwei Bilder, dass einerseits Christus pflegt die Gemeinde und nährt sie, weil die Gemeinde ist sein Leib und ein Mensch pflegt und nährt seinen Leib. Es ist sein eigener Leib, der nährt ihn und er pflegt ihn. Und so soll es auch in der Ehe sein. Das heißt, der Mann soll seine Frau nähren und pflegen. Und in diesem Sinne ist er der Bewahrer seiner Frau. Das Wort Retter, was wir oben gelesen haben, in Vers 23, er ist der Retter des Leibes, das Wort Retter heißt auch Bewahrer des Leibes. Er ist der Bewahrer, retten und bewahren. Ist ein, im Griechischen ein Wort, das zusammengehört. Das ist Synonym, retten und bewahren. Und so ist also der Ehemann in einem gewissen Sinn der Retter und Bewahrer seiner Frau. Das heißt, er schaut, dass sie nicht umkommt. Er rettet sie vor dem Sterben, wenn er sie nicht versorgt, oder jedenfalls würde sie in große Not kommen. Ja. Und so rettet er sie, oder besser, er bewahrt sie. Er bewahrt sie also in mehrfacher Hinsicht. Alles, was er tut, soll letztlich zu ihrem Wohle sein. Hier haben wir eine ganz enge Beziehung zwischen Christus, zwischen dem Mann und seiner Frau, so wie Christus und die Gemeinde. Hier haben wir eine ganz enge Beziehung. Und so wie Christus alles zum Wohl der Gemeinde tut, so soll der Mann schauen, dass er alles zum Wohl seiner Frau tut. Also sie steht im Mittelpunkt seines Interesses. Sie ist Platz Nummer eins, nicht die Arbeit. Und selbst wenn es die Arbeit im Werk des Herrn wäre, das wäre ja noch die wichtigste Arbeit, die man tun kann. Aber ein Teil der Arbeit im Werk des Herrn ist die Ehefrau. Und insofern muss auch da die Ehefrau im Mittelpunkt seines Interesses sein. Denn die Ehe ist auch Reich Gottes Arbeit. Es ist nicht so, dass man das trennt. Ja, dass man sagt, ja, ich schaue weniger zu meiner Ehe, dafür mehr zum Reich Gottes. Das geht nicht. Die Ehe ist Reich Gottes. Denn hier sind zwei Menschen, die sind Christen. Und das ist Reich Gottes. Und hier ist zuerst die Priorität zu setzen. Also die Frau ist im Mittelpunkt seines Interesses. Und er ist bereit, so wie Christus sein Leben hingegeben hat für die Gemeinde, so ist er bereit, für sie das Leben hinzugeben. Es ist, sterben kann man nur einmal für jemanden. Aber das Leben hingeben und leben für jemand anderen, das kann man täglich. Der Herr Jesus hat beides getan. Er ist gestorben für uns und er lebt täglich für uns. In Epheser 5, Vers 25 lesen wir, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie er auch der Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie reinige und heilige und so weiter. Er hat sie hingegeben in den Tod und er hat sich hingegeben nach der Auferstehung. Er gibt sich immer noch hin. Er reinigt sie. Er arbeitet an ihr. Und so ist es auch in der Ehebeziehung. Der Mann ist bereit, sein Leben für sie zu leben. Hier ein paar wichtige Wörter. Ego zerstört Ehe. Wenn ich ein Ego-Leben lebe, mich selber im Zentrum setze, dann zerstöre ich mit der Zeit meine Ehe. Ein Bruder hat mal gesagt, und das ist mir sitzen geblieben in meinen Gedanken, Hauptsein heißt Haupt hinhalten. Hauptsein bedeutet, dass ich auch meinen Kopf hinhalte für die Frau. Ich soll nicht meine Frau preisgeben. Abraham, haben wir hier das negative Beispiel in 1. Mose 12. Abraham geht nach Ägypten und er sagt zu seiner Frau, also er hat Angst um seine eigene Haut. Er denkt sich, oh, wenn die merken, dass ich so eine schöne Frau habe, dann töten sie mich und so weiter. Und dann sagt er, sag einfach, du bist meine Schwester. Aber was hat er dadurch getan? Gerade dadurch hat er dann seine Frau preisgegeben. Gerade dadurch haben sich die gedacht, ja, wenn sie seine Schwester ist, dann ist sie noch frei. Wunderbar. Ja. Und dann hat Pharao sie zu sich geholt. So hat er seine Frau preisgegeben, um seine eigene Haut zu retten. Er sollte aber seine Frau retten. Der Bewahrer und Retter seiner Frau sein, sollte sich selbst preisgeben, um seine Frau zu schützen. Also das heißt, die Frau pflegen und nähren, das heißt versorgen, dass genügend vorhanden ist, was sie braucht zum Anziehen und zum Essen und so weiter. Und ein Haus, ein Dach über dem Kopf. Das heißt beschützen vor allerlei, auch vor Überarbeitung, vor lehrmäßigen Gefahren, manchmal auch vor den Kindern. Denn Kinder können auch gefährlich werden. Da muss der Mann eingreifen und sagt, so nicht, so gehst du mit meiner Frau nicht um. Das bedeutet auch, die Frau zu studieren, denn die Frau, das wissen wir alle Männer, die Frau ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse sind dazu da, dass man sie erforscht. die Frau, der Mann sagt, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ja? Warum verstehe ich das nicht? Weil die Frau ein Geheimnis ist, deshalb. Und Geheimnisse muss man also erforschen und dann versteht man sie besser. Es braucht Zeit. Und ich bitte euch Frauen, seid geduldig mit uns Männern. Aber es ist so. Der Mann muss hier sanftmütig und geduldig sein, studieren, was hat sie gern, wie ist sie überhaupt gebaut, was ist hier anders. Es ist gut, wenn man sich Gedanken macht über die Andersartigkeit der Frau. Es gibt ja viele Studien darüber. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber die Frau ist in vielerlei Hinsicht anders und die Schrift sagt sehr viel über die Frau, über das Anderssein der Frau. Wahrscheinlich ist das das beste Mittel, um die Frau kennenzulernen, indem wir die Schrift studieren, über die Frauen in der Schrift. Oft ist es ja so, dass die Frauen, die Thema der Frauen in der Schrift, die Frauen studieren die Frauen in der Schrift, oder? Das ist gut, aber die Männer sollen auch die Frauen in der Schrift studieren. Zum Beispiel, wie geht der Herr Jesus um mit Frauen in dem Johannesevangelium? 7 Begebenheiten mit Frauen im Johannesevangelium. Das ist eine sehr interessante Sache. 7 Gespräche mit Frauen im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 2, Johannes Kapitel 4, Johannes 8, Johannes 11, Johannes 12, Johannes 20, habe ich jetzt alle? 2, 4, 8, 11, 12, 20 und noch irgendwo. Es gibt 7 Begebenheiten, wo der Herr Jesus mit Frauen spricht. Ermutigen, weiter, die Frau ermutigen, schauen, ob sie ihren Anforderungen gewachsen ist oder sich zu viel aufgebürdet hat, haben wir schon besprochen. Das Wichtige von dem Ganzen ist, der Frau Sicherheit zu verleihen. Die Frau möchte, hat ein großes Sicherheitsbedürfnis, Schutzbedürfnis und der Mann soll dafür schauen, dass sie geschützt ist, dass sie sicher ist. Die Frau hat ein Anlehnungsbedürfnis, sie möchte eine Atmosphäre haben, wo sie beruhigt sein kann. Und da hat der Mann dafür zu sorgen als Haupt. Was bedeutet das für die Frau? Für die Frau bedeutet das Vertrauen. Dass der Mann das Haupt ist, bedeutet für die Frau, sie muss lernen zu vertrauen. Dann sagt manche Frau, aber ich kann meinem Mann nicht vertrauen oder nicht so richtig vertrauen. Aber dann muss sie im Vertrauen auf Gott ihren Mann vertrauen. Sie muss vertrauen, dass Gott ihren Mann an diesen Platz gestellt hat. Sie hat ja auch einen Gott, die Frau hat einen Gott, der für sie sorgt. Und dann darf sie auch beten für ihren Mann und darf sie auch beten und auch dankbar sein, Herr, du hast mir diesen Mann gegeben und diesen Mann hast du einen gewissen Platz gestellt und ich will das akzeptieren. Und wenn es nicht so sein soll, wenn es nicht gut ist für mich, dann ändere du diesen Platz. Das darf sie schon beten, aber sie darf nicht den Mann verändern, sondern sie darf zu Gott beten. Und vertrauen, dass Gott schon keinen Fehler macht mit ihrem Mann. Vertrauen, dass Gott ihn auch für seine Aufgaben ausrüstet. Ja. Da muss sie muss den Mann loslassen. Sie kann nicht den Mann verändern und den Mann irgendwie ausrüsten. Das kann sie nicht. Gott wird den Mann ausrüsten. Sie ist die Gehilfin. Sie ist nicht der Ausrüster und Zurüster. Der Veränderer. Jemand hat mal gesagt, das muss ich vorlesen. Frauen heiraten Männer mit der absurden Vorstellung, sie könnten ihn verändern. Und Männer heiraten Frauen mit der lächerlichen Idee, sie würde so bleiben, wie sie ist. Das ist ein guter Spruch, es stimmt einfach. Die Frau, so soll es aber nicht sein. In der Praxis ist es leider so oft so gewesen. Die Frau hat nicht die Aufgabe, den Mann zu verändern. Das ist nicht ihre von Gott zugewiesene Aufgabe. Ja? Auch der Mann hat nicht die Aufgabe, die Frau zu verändern, übrigens. Gott meint uns selber, wir haben uns immer selber zu verändern, unser Charakter ist zu verändern und wir müssen nicht die Frau verändern, sondern wir müssen die Frau verstehen. Ja, das müsst sie annehmen. Und auch die Mann, auch die Frau muss den Mann verstehen und annehmen, akzeptieren, dass Gott ihn auch für seine Aufgaben ausrüstet, er muss sie vertrauen. Und wenn sie dieses Vertrauen ausdrückt, dann wird der Mann gestärkt. Wenn die Frau das vermittelt, dass sie Vertrauen hat zu Gott, dass Gott ihren Mann schon ausrüsten wird, dann das hilft dem Mann. Und das Dritte hier, dass Gott sie durch ihren Mann führt. Die Frau muss vertrauen, dass Gott es ist, der sie führt. Und jetzt hat er sie in eine Ehe hineingestellt, dann ist ein Teil dieser Führung Gottes, ist dieser Mann. Das heißt, Gott verwendet tatsächlich den Mann für diese Frau, dass er sie führt. Und das muss aber die Frau lernen zu vertrauen. Auch wenn sie sagt, ja, aber ich hab Angst oder ich bin unsicher, ich fühle mich bei diesem Mann unsicher und so weiter. Dann ist es zuerst eine Vertrauenssache zu Gott. Wenn sie dann in Gott gestärkt ist, dann wird sie das dem Mann vermitteln und dann wird der Mann sicherer in seiner Führung. Wenn sie ihm aber ständig sagt, dass er das alles falsch macht, was er tut, dann wird der Mann unsicher. Das ist beim Autofahren auch so, oder? Wenn die Frau dazwischen redet und jedes Mal sagt, wo die Gefahr ist, das ist zwar gut, weil sie sich einerseits gut, weil dann denkt sie, möchte den Mann schützen vor Gefahren, aber der Mann sieht schon die Gefahr, vielleicht eine Zehntelsekunde später, aber er sieht sie schon. Also, und wenn sie ihm das ausdrückt, ja, ihm das vermittelt, dann fährt der Mann sicherer. Wenn sie das nicht tut, dann wird der Mann ganz unsicher. Dann wird es schwierig, das Auto fahren. Dann steigt der Mann aus und sagt, bitteschön, jetzt bist du dran. Das ist nicht der Sinn und Ziel der Sache, also den Mann unsicher zu machen. Was bedeutet seine Rolle für ihn? Für ihn bedeutet das auch, dass er seine Frau formt, indem er an seinem eigenen Charakter arbeitet. Wir haben ja viele Stellen in der Schrift über den Charakter. Und wir haben keine Zeit, über diese ganzen Stellen nachzudenken. Aber ich habe nur eine Liste herausgenommen, das ist aus 1. Timotheus 3, wo Paulus eine ganze Reihe von Charaktereigenschaften aufzählt, das sind Qualifikationen für einen Ältesten. Aber wir denken, ja wunderbar, der Älteste muss so sein, aber wir Christen brauchen nicht so sein, wir sind ja nicht Älteste. Das sagt Paulus aber nicht. Er sagt, das sind Qualifikationen, wenn er das nicht hat, dann ist er disqualifiziert. Das sind aber Dinge, die eigentlich jeder Christ haben sollte und tun sollte. Aber ein Ältester muss sie unbedingt haben. Wenn er eins nicht hat, dann kann er nicht Ältester sein. Also, was wird hier aufgeführt? Ich sage nur ein Beispiel. Also treu und wahrhaftig. Die Treue, das ist ja eine Basis für die Ehe überhaupt. Und bei Wahrhaftigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit. Rein und keusch. Rein in jeder Hinsicht. Und keusch bezieht sich vor allem auf das moralische Denken, geschlechtlich keusch, geschlechtlich rein. Das heißt, nur eine Frau ist in seinem Kopf. Nur eine Frau studiert er und an einer Frau erfreut er sich. Seine Augen sind nicht aus nach anderen Frauen. Seine Blicke sind also auch rein in dieser Hinsicht. Und wenn er andere Frauen ansieht, dann so, dass man merkt, er sieht die Frau als Frau an und nicht irgendwie als Lustobjekt. Nüchtern und besonnen, das kommt sehr oft vor in den Charakterlisten. Nüchtern. Es ist sehr leicht, dass man unbesonnen, irgendwie so schnell begeistert ist von irgendwas, wo man sich zu wenig Gedanken gemacht hat. Dass man wieder runterkommt und merkt, dass man wieder ernüchtert wird. Nüchtern und besonnen. Besonnen heißt übrigens im Griechischen züchtig. Das hängt zusammen mit diszipliniert. Gesund im Denken und gesund im Handeln. Vom Denken her handeln, nicht von den Gefühlen, von Emotionen her handeln. Sophrosyne heißt es. Gesund im Denken, gesunder Sinn. Selbstbeherrscht. Da muss ich was erzählen. Ein Bruder, als ich verlobt war, hat ein Bruder mich gefragt, was die wichtigste Frucht des Geistes ist für die Ehe. Da habe ich gedacht, ja, die Liebe wahrscheinlich, oder? Und dann sagte er, nein, die letzte, Selbstbeherrschung. von diesem neunfachen Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, das letzte, heißt Selbstbeherrschung. Das ist das Wichtigste. Und er hat schon recht. Die Selbstbeherrschung muss kultiviert werden, müssen wir lernen, müssen wir als Männer ganz besonders stark lernen. Disziplin. Würdig und ehrbar. Das heißt, der Mann ist kein Witzbold und kein Chaot, sondern der Mann, er soll daran arbeiten. Sein Wesen soll so sein, dass man es ehren kann. Würdig, sagt die Schrift eben. Mit würdigem Ernst. Heißt nicht, dass er nicht lustig sein darf und sich freuen darf, natürlich. Aber aber es gibt eben auch so Witzbolde. Da weiß man nicht, meint er das ernst oder meint er das nicht ernst. Es kommt ständig nur Blödsinn aus dem Mund heraus oder sehr oft nur Blödsinn. Und dann wird es schwierig, oder? Das ist nicht männlich. Das ist ein Kind geblieben. Man fragt, wann wird er endlich erwachsen werden? Sanftmütig und geduldig. Demut, Sanftmut und Geduld, das sind so zwei Kronjuwelen im Charakter. Der Herr Jesus Christus ist geprägt von Demut, Sanftmut und Geduld. Das war sein, wenn wir sein Leben betrachten. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Er war geduldig, leidend, bis zuletzt. Sanftmütig und geduldig, demütig. Gottesfürchtig, Luther sagt Gottseligkeit, gottselig, gottesfürchtig, das heißt ehrfürchtig vor Gott. Lehrhaft, ermutigend, nicht zornig, nicht kritisierend, lehrhaft, positiv. Auch auf das äußere Erscheinen soll er achten und auf das äußere Handeln. Also eine Frau hat gerne, dass ihr Mann gepflegt daherkommt. Ja, also gepflegt, also in der Kleidung, gewaschen und frisiert. Männer achten nicht so stark auf die äußere Pflege wie die Frauen. Ja, aber den Frauen ist es wichtig und deshalb soll der Mann auch da lernen. Es ist auch wichtig, ein Vorbild zu sein, auch für die Kinder, auch für andere Menschen. Höflich kommt von Hof, vom ritterlichen Hof, Königshof. Man hat sich entsprechend benommen am Königshof oder am Hof eines Fürsten. Höflich. Und das Benehmen war geprägt von christlicher Moral, christlicher Charakter. Und deshalb ist das ein christliches Wort, höflich. Es kommt nicht in der Bibel vor. Aber wir wissen, was wir meinen mit höflich. Ja. So wie man sich benimmt, wie es dem Anstand gebührt. Anständig, das kommt vor in der Bibel. Anständig, geziemend. So wie es sich gebührt. Pünktlich. Manche Frauen, die haben große Mühe mit ihren Männern, weil sie einfach nicht fertig sind zum richtigen Zeitpunkt. Manchmal ist es auch umgekehrt. Das gilt dann für beide. Aber, ja. Kein faules Wort aus eurem Munde. Demütig. Der Mann hat also an seinem Charakter zu schaffen. Und mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe des Wortes Gottes, das Wort Gottes soll großen Raum haben und der Herr arbeitet an uns durch Schwierigkeiten, durch Probleme und so kann unser Charakter geformt werden und das wird unsere Ehe verbessern. Sieben Feinde noch für den Mann. Die Lust der Augen, Habsucht, Materialismus. Der Mann ist hier ganz besonders stark gefährdet. Gott sagt ihm, trachte zuerst nach dem Königreich Gottes, sorge dich nicht, sammle nicht Schätze auf Erden. Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Lust des Fleisches ist das zweite. 2. Timotheus 2, Vers 22, fliehe die jugendlichen Lüste. Es gibt gewisse Dinge, wo der Widerstand besteht in Flucht. Und hier, die Lust des Fleisches ist so eine. Da hat der Mann wahrscheinlich mehr zu schaffen als die Frau. Lust des Fleisches, weil der Mann stark von den Augen her verführt wird und es gibt in unserer Zeit, es ist umso schwieriger geworden, weil manche Leute sich so kleiden, dass man leichter verführt wird. oder man so Dinge sieht, da muss der Mann mit seinen, da muss der Mann arbeiten dran und muss sich stark dran nehmen. Der Herr ist unsere Kraft, unsere Hilfe. 1. Korinther 6, Vers 18, fliehet die Unzucht. Auch da heißt es fliehen. Da muss ich weg und woanders hin, mit meinen Gedanken woanders hin. Manchmal muss ich, wenn ich Auto fahre, muss man manchmal so fahren oder manchmal so fahren, weil man links und rechts Plakate einem entgegenstrahlen. Das nächste ist die Arroganz, der Hochmut des Lebens, die eigene Ehre. Übrigens, wenn Gottesmänner in der Bibel gefallen sind und auch in der Geschichte, dann war es entweder Habsucht oder Lust des Fleisches oder Arroganz des Lebens, eigene Ehre. Das sind diese drei. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, auch Beispiele in der Kirchengeschichte, in der neueren Geschichte. Männer Gottes sind auf diesen drei Gebieten gefallen. Hier musste man also ganz besonders Acht geben. Dann weiter Zorn. Zorn ist eine Sache, die Männer sehr stärker haben. Es ist ja interessant, dass in diesen Bibelversen, wo das vorkommt, wird der Mann erwähnt. Ja, in 1. Timotheus 2, Vers 8 zum Beispiel. 1. Timotheus 2, Vers 8. Da ist es von dem Mann die Rede. Es ist mein Wille, dass die Männer an jedem Ort beten, dabei heilige, reine Hände aufheben, ohne Zorn. Männer und Zorn, ja, ohne Zorn. Und das nächste ist Zweifel, ohne Zorn und Zweifel oder Bedenken, ja, zweifelhafte Bedenken. Die andere Stelle ist Jakobus 1, Vers 19. Da haben wir auch den Mann, oder? Daher, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn eines Mannes bewirkt nicht Gerechtigkeit Gottes. Der Mann hat hier besonders Problem. Jakobus 1, 18 und Jakobus 3, Vers 2. Da haben wir den, in vielem straucheln wir alle. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, ist dieser ein vollkommener Mann, imstande den ganzen Leib im Zaum zu halten. Hier geht es also um die, um das Reden, um die Zunge. Und zornig ist man sehr oft mit der Zunge. Jedenfalls da kommt es raus. Und Ungeduld. Zorn muss nicht gleich heißen, dass er mit der Faust auf den Tisch schlägt und laut wird. Zorn ist oft verbunden einfach mit Ungeduld. Und man ist innerlich. Man zittert innerlich schon, ja. Weil man sagt, ich habe einfach jetzt nicht die Geduld. Ja. Dann muss man, das muss man lernen. Ja. Manchmal hat man keine Zeit für Geduld. Jemand hat gesagt, ich würde ja gerne geduldig sein, aber ich habe einfach keine Zeit dazu. Aber dann muss ich lernen, von Gott das anzunehmen und dann muss halt was anderes hinterangestellt werden. Zeit haben wir ja deshalb, weil wir sie mit was anderem gefüllt haben, in unserem Kopf. Ja. Wir wollen das andere tun, aber jetzt haben wir keine Geduld für jetzt. Und dann sagt der Herr, nein, jetzt ist jetzt wichtiger. Jetzt nimm dir die Zeit für jetzt. Geduldig sein. Ein weiterer Feind für den Mann ist der Zweifel, also Unsicherheit. 1. Timotheus 2, Vers 8 habe ich gelesen. Ohne Zorn und ohne Zweifel soll er beten. Und Jakobus 1, Vers 5, da kommt auch der Mann vor. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott, der allen mit Einfalt gibt und nicht Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle dabei in keiner Weise. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und hin und her geblasen wird. Denn ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Mann mit zwei Seelen. Ein Mann. Es geht hier wieder um den Mann. Hier Zweifel im Glauben, im Vertrauen zu Gott, Gott das nicht zuzutrauen. Der Mann hat viele Anforderungen, er braucht deshalb auch viel Vertrauen auf Gott, dass es in den Anforderungen gewachsen wird. Kritikgeist ist ein weiterer Feind. Kritik, negative Kritik ist hier gemeint. Richten, wo man selber eigentlich zuerst selber mal schauen sollte, ob man selber auch so ist. Dass man sieht die Fehler beim anderen, aber die eigenen nicht. Was richtest du den anderen? siehst die eigenen Fehler nicht. Was hast du? Du hast in deinem eigenen Auge einen Telefonmasten und möchtest den Splitter aus dem anderen herausziehen. Das geht nicht. Nimm zuerst den Telefonmasten aus deinem Auge. Trägheit ist das Letzte hier. Trägheit. Der Mann hat es gerne bequem und lässt gern die Frau tun und machen. Er denkt sich, ich habe schließlich die ganze Woche gearbeitet. Das sind die Feinde. Noch etwas zum Mann, jetzt muss ich dann bald aufhören mit dem Mann. Wie bringt der Mann seine Frau zum Blühen? Bitte? Vermittle ihr Geborgenheit, zeige ihr, dass du sie liebst. Hier haben wir die fünf Sprachen der Liebe. Das eine, Zeit, Zuwendung, Zuhören. Das ist eine Sprache der Liebe. Die Frau braucht das. Zeit, Zuwendung, ganze Zuwendung. Meine Frau redet mit mir und ich schaue in den Computer und dann hat sie mir schon manchmal gesagt, wenn ich mit ihr rede, dann sollte ich vom Computer weg, vom Bildschirm wegschauen. Ich bin daran, es zu lernen. Das ist meine Arbeit. Übrigens, meine Frau kann mich jederzeit unterbrechen, weil ich meine Arbeit zu Hause tue, wenn ich mit dem, also ich habe mein Büro zu Hause. Ja, und dann schaue ich natürlich sehr oft in den Bildschirm. Zeit, Zuwendung, Zuhören. Sich unterbrechen lassen von der Arbeit. Zweitens, freundliche Worte, Wertschätzung, Komplimente statt Kritik. Die Frau, wir denken vielleicht gar nicht so, wir sind ja ohnehin mehr sachlich und dann denken wir, freundlich ist nicht so wichtig, dass es jetzt freundlich rüberkommt, aber die Schrift sagt, es ist sehr wichtig. Und wenn dann Missstimmung da ist, dann bitte schnell bereinigen, bevor die Sonne untergeht, beziehungsweise bevor man ins Bett geht. Die Sache in Ordnung bringen. Epheser 4, Vers 6, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Nimm das nicht mit in den Schlaf hinein. Bereinigt das heute noch, so schnell wie möglich eigentlich. Wertschätzung ausdrücken. Das ist eine Art, eine Sprache der Liebe. Ja. Weiter, gemeinsame Unternehmungen. Etwas tun mit der Frau, sie braucht das, sie braucht diesen Tapetenwechsel. Ausgehen, irgendwas spazieren oder einen Einkaufsbummel machen. Das war für mich immer eine Selbstverleugnung mit meiner Frau, einen Einkaufsbummel zu machen. Aber sie hat es gern und dann freut sie sich und ist ganz aufgebaut. Der Mann war dabei beim Einkaufsbummel. Stellen Sie sich vor, jetzt gehe ich sogar zum Aldi mit meiner Frau manchmal. Kleine Aufmerksamkeiten. Dieser berühmte Spruch, a daisy a day. Oder es muss ja nicht jedes Mal 50 Rosen sein. Kann ja einfach ein Gänseblümchen sein. Jetzt kommt die Zeit ohnehin dafür. Die sind schon heraus zum Teil. Ein Gänseblümchen erinnert Sie daran, er hat an mich gedacht. Und Körperkontakt. Augen, Körper, Umarmung. Sprachen der Liebe. Manche meinen, gewisse Frauen sprechen nur eine der Sprache. Ich bin nicht der Auffassung. Ich glaube, die Frauen sprechen alle fünf Sprachen. Die Frau ist Gehilfin des Mannes. 1. Mose 2, Vers 18 haben wir gelesen. Es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich möchte es doch aufschlagen, weil hier das Hebräische ein bisschen interessant ist. 1. Mose 2, Vers 18. Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich mache ihm eine Hilfe als sein Gegenüber, als sein ihm entsprechendes Gegenüber. Das wird verschieden übersetzt, ja, die ihm entspricht. A counterpart auf Englisch, ein Gegenstück, aber doch ein entsprechendes Gegenstück. Das ist das, was ausgedrückt wird. Young's literal Übersetzung ist hier sehr gut. Ein entsprechendes Gegenstück, das heißt ein Ergänzungsstück. ein Ergänzungsstück. Als Hilfe braucht der Mann ein Ergänzungsstück, denn er ist nicht vollkommen. Sie ist also die Gehilfin, die Hilfe des Mannes, und als Hilfe des Mannes soll sie sich ihm unterordnen. Ich habe hier 4 Stellen aufgeschrieben, ich denke es gibt 5. Ah ja, die Epheserstelle habe ich nicht aufgeschrieben. Es sind 5 Stellen. Interessant ist Römer 7, Vers 2, denn das wird oft anders übersetzt, interessanterweise. Römer 7, Vers 2. Die dem Mann unterstellte Frau ist an den Mann gebunden und so weiter. Da heißt es in vielen Übersetzungen die verheiratete Frau. Ja, also hier auch in der Elberfelder Schlachter, die verheiratete Frau. Aber im Griechischen steht nicht die verheiratete Frau. Im Griechischen steht die Hypandros. Hyp heißt unter und Andros heißt Mann. Die unter dem Mann stehende Frau heißt im Griechischen. So soll es auch übersetzt werden. Also die Frau ist von Natur aus, von Schöpfung aus, muss ich sagen, von der Schöpfung her aus, ist sie unter dem Mann stehend. Sie steht nicht über dem Mann. Auch 1. Timotheus 2, 1. Timotheus 2, Vers 12. Eine Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, sondern sie hat in der Stille zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, nachdem sie betrogen worden war, ist in Übertretung geraten. Hier ist die Rede von der Frau, die von der Schöpfungsordnung. Erstens die Reihenfolge, zweitens die Anlage der Frau. Die Frau ist angelegt auf geführt werden. Und deshalb hat sie sich ja auch führen lassen, in dem Fall von der Schlange. Hat sie sich betrügen lassen. Aus irgendeinem Grund hat sie sich nicht mehr von Adam führen lassen in seiner Lehre. Er hat sie belehrt. Gott hat gesagt, wir dürfen nicht essen. Sie hat sich dann führen lassen von jemand anderen. Aber geführt wird sie. Ja. Oder verführt in dem Fall. Und Adam hat ja selber ganz bewusst gesündigt. Er hatte von Gott direkt den Auftrag. Er soll nicht essen. Aber sie hat als Verführte gesündigt. Sie wurde also betrogen. Jemand hat ihr was vorgelogen. Der Satan hat ihr was vorgelogen. Und sie hat sich von der Lüge leiten lassen. Es ist so im Wesen der Frau, dass sie sich gerne leiten lässt. Und das ist eine Stärke und ist eine Schwäche gleichzeitig. Denn sie könnte ja auch verleitet werden. Und weil sie leicht verleitet wird, braucht sie ein Haupt. Aber sie ist dem Mann an die Seite gestellt. Und sie soll sich deshalb auch an den Mann halten. Ihm unterordnen wie dem Herrn. Wie dem Herrn. Epheser 5, Vers 22. So soll die Frau sich dem Mann unterordnen wie dem Herrn. In Jeremia 3, Vers 14 habe ich mir hier noch notiert. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ist der Ausspruch Jahwes, denn ich bin euer Eheherr. Das Wort Eheherr verwendet Gott für sich. Das ist interessant. Das hebräische Wort, es gibt ja mehrere Wörter für Herr, aber hier, auch die Schlachter hat so übersetzt, ich bin euer Eheherr. Gott sagt, er ist der Herr, aber er verwendet hier das Ehemannwort. Also es gibt ein Wort im Hebräischen, das Eheherr bedeutet. Und wenn Gott der Eheherr schlechthin ist, ja, der Herr einer Ehe, nämlich mit seinem Volk, dann ist der Mann auch der Eheherr über seine Frau. Das Urbild ist Gott und sein Volk. Das Abbild ist Gott, ist die Ehe, der Mann, die Frau. Wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Wie unterordnet sich die Gemeinde Christus? In allem. In allem, übrigens, da gibt es natürlich immer Ausnahmen. Bei dem Wort alle muss ich immer den Kontext betrachten. In allem, mit Ausnahme, wo es Sünde wäre. Die Gemeinde unterordnet sich Christus in allem, da gibt es keine Ausnahme, denn er befiehlt keine Sünde. Aber bei dem Mann könnte es eine Ausnahme geben, oder? Wenn der Mann befiehlt zu sündigen, dann kann sie sich nicht unterordnen, das ist klar. Wenn der Mann in eine Katastrophe läuft, ja, wie Nabal, der Mann von Abigail, 1. Samuel 25, der hätte seine, der läuft in die Katastrophe. David kommt und möchte gerne etwas zu essen haben und der Nabal benimmt sich völlig verkehrt und jetzt hat er eine kluge Frau gehabt, hat gewusst, wenn Nabal, die Frau hat gewusst, wenn Nabal sich jetzt gewehrt hat, David und seine Männer zu versorgen, dann wird David kommen und sich rächen. Das heißt, wir werden unser ganzes Haus, unser Leben, unser alles, unsere Knechte, alles, wir werden sie verlieren. Und jetzt hat sie richtig gehandelt, indem sie ihren Mann, der ein Alkoholiker war, hat sie dann hier nicht gehorcht, sondern sie ist dann auf eigene Faust dem David entgegengegangen, um den Mann zu retten. Also es gibt solche Ausnahmefälle, wo die Frau, um eine Katastrophe abzuwenden, wo die Frau handeln muss. Aber ansonsten steht daher in allem. Ihn unterstützen, dass er seinen Dienst besser tun kann. Das ist ja ihre Aufgabe. Manche Frauen haben das noch nicht verstanden, dass ihre Aufgabe ist, den Mann in seinem Dienst zu unterstützen. Sie denken, na, der Mann hat seine Sache, ich mache meine Sache. Und dann geht das so nebenher. Aber das ist nicht der Fall. Ihre Hauptaufgabe ist, an der Seite ihres Mannes zu sein, sodass ihr Mann seine Aufgabe besser tun kann. Weiters ihre Aufgabe ist, dem Hause vorzustehen. Als Vizechefin sozusagen, habe ich mir hier aufgeschrieben. 1. Timotheus 5, Vers 14. Geht es noch ein bisschen? Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Wir bräuchten noch ein paar Minuten. 1. Timotheus 5, Vers 14. Es ist also mein Wille, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt leiten, dem Gegner keinen Anlass zu schimpflicher Nachrede geben. Also, Gott will, dass jüngere Witwen heiraten. Und wenn sie heiraten, was bedeutet das? Das bedeutet Kinder gebären, das bedeutet den Haushalt leiten und es bedeutet dem Satan keinen Anlass zu geben, dass er schlecht reden kann. Wer heiratet, hat Ja gesagt zum Kindergebären. Und eine Frau, die heiratet, wird Kinder gebären. Mit Ausnahme, wenn der Herr es nicht zulässt und sie bleibt, sie kann nicht Kinder gebären, aus irgendeinem Grund. Das zweite ist, sie wird den Haushalt leiten. Das ist ihr, das Haus ist ihr Arbeitsgebiet. Das Haus im doppelten Sinn. Das Haus mit dem Dach drauf, das materielle Haus, und das Haus, das aus Personen besteht. Das Haus im Sinne von Familie. Also das ist ihr Arbeitsbereich, das ist ihr, dort geht sie auf, dort dient sie und dort ist sie die Chefin. Das heißt, dort regiert sie. Natürlich regiert sie unter ihrem Manne, aber sie ist trotzdem die Chefin im Hause. Titus 2, Vers 5, hier noch dazu. Die Frauen, hier ist die Rede von den Frauen, sie sollen Männer lieben, Kinder lieben und so weiter. Vers 5, gesunden Sinnes und züchtig, dass sie gesunden Sinnes und züchtig sind, keusch und rein, Wächterinnen ihrer Häuser, steht da. Wächterinnen oder Aufpasserinnen ihrer Häuser. Sie passt aufs Haus auf, nämlich auf beiderlei. Dass der Boden nicht so schmutzig wird und dass die Leute nicht mit dreckigen Schuhen hereinlaufen und dass die Kinder in Ordnung sind. Sie sorgt dafür, sie passt hier auf. Das ist ihre Aufgabe. Sprüche 31, Vers 27. Da ist auch noch so ein Vers in dieser Hinsicht. Sprüche 31. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Hause. Männer lieben, Kinder lieben, haben wir schon erwähnt, Titus 2, Vers 4. Die Kinder lehren. Die Frau ist also auch eine Lehrerin. Sie ist ja stark mit dem Mund, sie ist stark im Lehren. Ihre Hauptaufgabe ist Kinder lehren und junge Frauen lehren. In dem Buch der Sprüche gibt es sehr viele Stellen, wo der junge Mann aufgefordert wird, achte auf die Unterweisung deines Vaters und deiner Mutter. Sprüche 31, Vers 1 ist auch eine Mutter, die hier den Sohn belehrt. Das ist ihre Aufgabe. Worte Lemuels, eines Königs. Es war nicht nur ein normaler Sohn, es war ein König. mit denen seine Mutter ihn mahnte. Also Lemuel hat sich die Lehre seiner Mutter gut gemerkt. Mein Sohn und so weiter, gib nicht den Frauen hin deine Kraft und so weiter. Kinder lehren, Söhne lehren. Also nicht nur die kleinen Kinder werden gelehrt, auch die erwachsenen Söhne werden noch von der Mutter gelehrt. Ist gut, auf die Mutter zu hören, auch auf den Vater. Aber hier ist die Mutter im Auge. Junge Frauen lehren, haben wir schon. Loslassen. Loslassen. Heißt das. Das heißt Vertrauen. Wenn sie Gehilfin des Mannes ist, heißt das, dass sie den Mann loslassen muss. Vertrauen, dass der Mann, dass Gott sie durch diesen Mann führt. Heute haben wir einen starken Feind gegen diese Lehre, die ich jetzt gebracht habe. Und der Frau wird heute sehr oft gelehrt, sie soll das nicht tun, sie soll sich nicht unterordnen, soll sich da nicht beherrschen lassen. Also der Zeitgeist heute ist ein großes Hindernis. Man muss heute das wieder neu lehren, die Geschwister auf die Schrift aufmerksam machen, was die Schrift sagt. Die Unterdrückung der Frau in der Geschichte ist natürlich ein starkes Hindernis. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit schlechten Männern und jetzt ist der Pendelschlag in die andere Richtung. Die Emanzipationsbewegung entstand ja wegen der Unterdrückung der Frau. Hätten die Männer das richtig gemacht in der Vergangenheit, gäbe es keine Emanzipationsbewegung. Die Frau hätte gar keinen Grund dazu. Mangelnde Liebe und Führung durch den Mann in der Ehe, ganz praktisch in unseren Ehen, die mangelnde Liebe des Mannes und mangelnde Führung zwingt so manche Frau dazu, dass sie sich selbst irgendwie jetzt zurechtfindet. Wenn kein Mann da ist, wann soll sie sich unterordnen, wenn der ständig unterwegs ist? Oder wenn der Mann bequem ist und vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Computer die ganze Zeit? Wenn der Mann von der Umwelt schlecht beeinflusst ist und so weiter, dann wird er seine Führung nicht wahrnehmen. Also hier liegt dann das Problem beim Mann, dass sich die Frau nicht unterordnen kann. Ein weiteres Hindernis ist einfach das Fleisch. Das Fleisch, unsere Tendenz in unserem Fleisch zum Sündigen. Die Sünde im Fleisch eigentlich. Römer 7, Vers 18. In mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt Gutes nicht. Da ist eine Tendenz zum Bösen hin. Zu dem, wie es die Welt macht, rundherum. Und mangelndes Gottvertrauen, das habe ich schon erwähnt. Ein Grund, warum sich die Frau nicht unterordnet, ist, weil sie Gott nicht vertraut, dass Gott auch durch einen schlechten Mann sie leiten kann. Gott hat sie in diese Situation gestellt. Und da gibt es jetzt was zu lernen. Wo Probleme sind, da können wir was lernen. Jetzt zum Lernen braucht es aber ganz viel Gottvertrauen, dass ich diese Probleme dann nicht, dass ich nicht bitter werde dadurch, sondern im Gegenteil, mehr auf den Herrn geworfen bin und ihm vertraue, und dann werde ich auch die richtigen Worte finden, mit dem Mann dann zu sprechen, als Frau. Das ist das Letzte, glaube ich. Nein, das Vorletzte. Vorvorletzte. Hier gehe ich nicht länger drauf ein, aber für den Dienst der Frauen sind natürlich besondere Eigenschaften nötig, wie wir auch beim Mann gesehen haben, Charaktereigenschaften. Auch der Frau wird gesagt, dass sie besonnen sein soll, an erster Stelle, Titus 2, Vers 5. Den Frauen gebietet, dass sie besonnen seien. Besonnen, das Wort heißt gesund im Denken und züchtig. Diszipliniert, sagen wir modern. Es braucht Disziplin für beide. Und die Frau wird hier angesprochen. Bescheiden in Kleidung und Gehabe. Eine Frau soll sich im Auftreten, soll zurückhaltend sein im Auftreten. Nicht so auftreten, dass alle Augen auf sie gerichtet sind. Da muss man dann schauen. Das hängt von der Gesellschaft ab. Ja, wenn man sich in der einen Gesellschaft, wenn man sich so und so kleidet, dann schauen, also so, dass man einen Blick fangen wird in dem Sinne. Auch züchtig, auch keusch. Keusche Kleidung gehört dazu. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. verschwiegen. Kein faules Wort aus eurem Munde gilt auch für die Frau, gerade vielleicht für die Frau. Die Zunge ist ja sehr leicht beweglich, noch viel leichter als bei dem Mann. Negatives Reden, Geschwätz, wird manchmal erwähnt in der Bibel in Bezug auf Frauen. Ja, Tratsch und Geschwätz. Das heißt einfach Reden über andere, wo es nicht nötig sein sollte, oder negatives Reden über andere. Ehrbar, also auch der Frau wird gesagt, dass sie würdig und ehrbar sein soll, nämlich im Aussehen, im Benehmen, in der Ehrfurcht stehend. Ich kann hier auf die Stellen nicht eingehen, 1. Timotheus 3, Vers 11, 1. Petrus 3, Vers 2, vielleicht 1. Petrus 3, Vers 2, da heißt es, die Frauen sollen durch den Wandel ihre Männer gewinnen. Und da heißt es, wenn sie euren in Furcht geführten Wandel angeschaut haben, die Männer, damit die Männer gewonnen werden, wenn sie euren in Ehrfurcht geführten Wandel angeschaut haben. 1. Petrus 3, Vers 2. Das spürt man, das merkt man einer Frau an, am Wandel, ob sie Gott fürchtet oder nicht. Keusch, moralisch rein, drückt sich also aus in gewissen Art und gewissen Kleidung und so weiter, im äußeren Erscheinen und inneren Benehmen. Treu, dem Ehemann, wie spricht sie mit anderen Männern, flirtet sie mit anderen Männern und so weiter. Ehrerbietig, das heißt den Ehemann hochachtend und respektierend. Ja, aber wenn ich den Mann nicht respektieren kann, nun, dann muss ich ihn von Gott annehmen und als Gottes, von Gottes Seite her betrachten. Und natürlich hat der Mann negative Dinge, aber ich muss ihn dennoch respektieren. Er ist mein Mann. Schließlich habe ich ihn geheiratet. Oder bin mit ihm verheiratet worden. Aber ich habe ja gesagt. Nicht manipulieren. Den Mann nicht manipulieren. Was macht die Rebekka? Die weint dem Jakob vor, oh, der Esau hat so schlimme Frauen und wenn der Jakob jetzt auch noch eine von den Heidinnen da nimmt und so weiter, oh, ach, wäre es nicht besser, wir schicken ihn da weg zum Onkel Laban. Wäre es nicht besser, wir schicken ihn weg. Was hat sie gemacht? Sie hat schon lange beschlossen vorher, Jakob, pass auf, der Esau will dich umbringen. Ich schicke dich zu meinem Onkel. Zu meinem Bruder, Entschuldigung. Ich schicke dich zu meinem Bruder. Hat sie beschlossen, ohne den Mann. Und dann kommt sie nachträglich zum Mann und manipuliert ihn. Ja? Und er kommt auf die Idee, ah ja, gute Idee, das machen wir. Genau das machen wir. Sie hat ihn einfach manipuliert, sie hat nicht offen gesprochen mit ihm. Da haben wir eine schlechte Ehe, Rebekka und Jakob. Die haben in der Kommunikation große Probleme gehabt. Vorher war die Ehe nicht schlecht, aber mit der Zeit hat sich da was eingeschlichen. Manipulieren. Nicht manipulieren, nicht schmollen. Ja, jetzt rede ich einfach nicht mehr mit ihm oder schau ihn nicht an oder irgendwie so. Die Beleidigte spielen. Oder weinen als Waffe benutzen. Manche Frauen haben Probleme mit mürrisch sein, launisch sein. Ja. Gut, manche, die sind so, da kann man am Morgen nicht ansprechen. Gut, dann warte mal eine Stunde oder zwei und dann geht's dann. Das weiß ich, dann muss ich einfach warten. Ja? Als Mann kann man sich da einstellen. Aber eine Frau soll auch da lernen, auf Gott zu vertrauen. Und dann darf sie auch einen trüben Montag fröhlich entgegengehen, weil Gott da ist. Sich selbst mal Zeit nehmen für die Beziehung zum Herrn. Die Frau sagt sich, nein, zuerst musste ich die Küche machen und zuerst das Frühstück abräumen und so weiter und so weiter. Es gibt immer einen Grund, dass man sich nicht Zeit nimmt für die Beziehung zum Herrn. Gerade junge Ehefrauen mit jungen Kindern, oder die sind ganz stark beansprucht. Aber auch da, was darf man da? Man darf bitten, Herr, schaff mir irgendwie einen Raum. Schaff mir irgendwie einen Freiraum. Und der Herr tut das. Der Herr schenkt uns schon die Freiräume. Der Herr schaufelt uns die Zeit frei und sagt, da wäre jetzt ein Zeitfenster für dich. Und dann ganz am Morgen ist die beste Zeit. Gut, wenn die Kinder schon um 5 Uhr kommen, ist schwierig. Verstehe ich. Aber der Herr kann auch da dann wieder eine Zeit schenken. Und manchmal kann man auch währenddessen, dass man irgendwie ein kleines versorgt, dennoch innerlich beim Herrn sein mit den Gedanken. Der Herr kann hier wunderbar helfen. Männer möchten gerne respektiert werden, Männer möchten gerne ermutigt werden, Männer möchten gerne bemuttert werden, Männer möchten gerne erinnert werden. Also wenn es da, jetzt ist die Garage immer noch nicht aufgeräumt, okay, dann eine Notiz auf dem Schreibtisch. Vergiss nicht, mein Schatz, die Garage wartet noch. Der irgendetwas. Ja. Das hilft dem Mann, ja klar. Dann hat er es auf dem Schwarz-Weiß, auf dem Zettel. Ich habe das öfters zu meiner Frau gesagt. Ein kleines Zettelchen genügt und die Sache wird erledigt, weil dann kommt es terminisiert. Aber sonst, wenn ich nur gehört habe beim Frühstück irgendwann, ja, die Garage sollte auch noch aufgeräumt werden, dann sind meine Gedanken schon wieder ganz woanders, bei Maleachi und bei 1. Mose und so weiter, und dann vergesse ich die Garage. Aber so etwas ist ganz wichtig. Eine schriftliche Notiz kann Wunder wirken. Männer wollen nicht manipuliert werden. Männer wollen nicht kritisiert werden. Männer wollen nicht kommandiert werden. Da sind sie ganz empfindlich. Wenn die Frau in Befehlston, weil sie sich das angewöhnt hat für die Kinder, und dann vergisst sie, dass der Ehemann eigentlich kein Kind ist, und dann macht sie gerade beim Ehemann noch weiter. Sie ist in voller Fahrt, aber das geht nicht. Ja. Zum Ehemann muss ich anders sprechen als zu den Kindern. Übrigens, zu Teenagern muss ich auch wahrscheinlich anders sprechen als zu 7-Jährigen. Das wird auch nicht funktionieren, wenn man sie nur herumkommandiert, die Teenager. Macht euch das Leben nicht schwer. Das Leben ist schwer genug schon. Wir sollen als Ehepaar schauen, dass wir es uns so schön wie möglich machen. Der Herr will uns dazu helfen. Ich denke, das ist das Ende. Das kann man auslassen. Das ist hier das Wichtigste. Nicht aufgeben. Hier ist eine Pattsituation, oder? Nicht aufgeben. Ich habe das bei meinem Bruder gesehen, in der Küche hang. Das habe ich wirklich. Ja, hier wollen wir enden.